Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Günther-Güldenpfennig. Ich bin Fotografin und begleite Frauen nach einer Krebserkrankung dabei, wieder einen neuen Blick auf ihren Körper zu finden. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute erzählt uns Theresa ihre Geschichte. Sie ist vor wenigen Jahren an Darmkrebs erkrankt. Herzlich willkommen, liebe Theresa, und schön, dass du da bist.
Ja, hallo Franziska. Freut mich auch sehr, dass ich hier sein darf.
Etwa 5-6% der Menschen in Deutschland erkranken im Laufe ihres Lebens an Darmkrebs. Ich finde, das ist eine wirklich große Zahl. Und dabei liegt aber das mittlere Erkrankungsalter bei über 70 Jahren. Du, liebe Theresa, bist deutlich jünger. Wie war das bei dir? Wann hast du erste Symptome bemerkt? Wie hast du überhaupt gespürt, dass da was nicht stimmt?
Ja, ganz richtig. Also ich komme zwar aus Österreich, aber bei uns ist es natürlich auch diese Studien sehr ähnlich. Also es war bei mir aber tatsächlich dann so, dass ich mit 17 Jahren, das war 2020, während des Corona-Lockdowns des ersten circa, Blut im Stuhl bemerkt hatte. Ich hatte auch Verdauungsbeschwerden nach dem Essen und das hat mich natürlich dann schon gleich stutzig gemacht. Ich war dann schon so, also habe das mit meiner Mutter auch gesagt, und dadurch, dass aber Corona war, haben wir dann quasi erst circa, ich sag 3 Monate nach Beginn der Symptome einen Arzttermin ausmachen können. Die Symptome waren auch nicht so stark, dass ich jetzt irgendwie akut Hilfe bräuchte. Mhm. Und dann war ich bei einer Internistin, die nach einem Ulterschall eine Raumforderung gesehen hat bei meinem Dickdarm, wo sie schon auch irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag, nervös geworden ist, beziehungsweise man hat dann gleich gemerkt, okay, da ist etwas nicht ganz so, wie es sein sollte. Und deswegen hat sie mich dann an die Klinik weitergeleitet. Und in der Klinik, nach Untersuchungen, war man sich dann sicher, dass das ein Polyp ist, der was auf alle Fälle weg muss. Und das war sehr verrückt und beängstigend, weil ich bis zu dem Zeitpunkt nie im Krankenhaus war. War ich ein sehr gesundes Kind und habe mir nie einen Arm oder irgendwas gebrochen. Heißt, dann war halt irgendwie das sehr plötzlich und beängstigend. Und im Endeffekt hat sich dann herausgestellt, dass das ein 8 cm großer Polyp war, den sie koloskopisch nicht mal unter einer Behandlung quasi entfernen haben können, sondern das waren dann insgesamt 2 Koloskopien mit einem Abstand dazwischen. Und man hat, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich noch gar nicht daran gedacht, dass das bösartig sein kann. Und es war zum Glück auch noch nicht bösartig. Allerdings hat man dann auch eben, es waren die Warnsignale da, weil es eine Vorstufe zum Krebs war, dieser Polyp. Und die Ärzte waren zwar, also ich glaube, wenn ich eine Strichliste darüber führen hätte müssen, wie oft mir die Ärzte gesagt haben, also das ist sehr untypisch und du bist eigentlich so jung, aber, also das war echt ich war für viele oder alle Ärzte eigentlich ein bisschen ein Mysterium, weil es vor allem bei uns familiär bedingt auch keine Vorerkrankungen gibt, also keine offensichtlichen Darmkrebs-Familien im Familienstammbaum quasi vorgekommen ist. Und deswegen, genau, war das dann alles. Das war so der erste Stein, der was vieles in uns rollen gebracht hat. Weil dadurch war ich dann, weil es eine Vorstufe zum Krebs war, jährlich bei der Koloskopie-Untersuchung. Einfach damit man das im Auge behält, sollten neue Polypen kommen. Genau, also ja, das war schon sehr früh alles. Aber es hat damals noch nicht so viel mit der tatsächlichen Krebsdiagnose für mich persönlich zu tun gehabt, weil die tatsächliche Krebsdiagnose war dann erst 2023, als ich frisch in Wien war, beim Studieren und frisch eben in eine neue Stadt gekommen bin. Ich komme eigentlich aus Tirol und ich wollte einfach in die große Stadt. Und dann hab ich wieder Blut im Stuhl gehabt. Und dann war es für mich klar, oh, das ist ein Symptom, das ich ernst nehmen muss. Hm. Und hatte dann vor lauter Studienstart und neue Stadt, konnte ich dann nicht sofort zum Arzt gehen. Ich habe das dann erst im Dezember gemacht, wo ich dann eben das erste Mal wieder daheim war. In Tirol, in Innsbruck, bin ich dann gleich in die Klinik weitergeleitet worden von meiner Ärztin, wo ein CT gemacht wurde. Also dann war für mich das erste Mal klar, okay, das könnte eventuell ein längerer Weg werden, aber wie lange er wirklich wird, das war mir sicher noch nicht klar zu dem Zeitpunkt.
Ich habe ein paar Zwischenfragen.
Ja, gerne.
Nachdem bei dir im Jahr 2020 die Kolposkopie gemacht wurde, waren dann deine Beschwerden weg?
Ja, ich denke schon. Ich meine, es ist jetzt schon 6 Jahre her. Ich habe definitiv sehr normal weitergelebt und ich hatte auf alle Fälle kein Blut mehr im Stuhl. Mhm. Und das war halt quasi für mich das größte Warnsignal. Und verdauungstechnisch war eigentlich auch alles relativ normal, soweit ich mich erinnern kann.
Mhm. Und dann hast du ja gerade erzählt, dass du 2023 wieder Blut im Stuhl hattest. Ab wann ist denn das ein Warnsignal? Also ich meine, wenn man jetzt mal einmal Blut im Stuhl hat, ist das schon, also sollte das schon ein Alarmzeichen sein und ja vielleicht den nächsten Arztbesuch einläuten? Oder kommt das häufiger vor? Wie war das bei dir? Also hast du jedes Mal Blut im Stuhl gehabt? Und hattest du auch 2023 wieder diese Verdauungsbeschwerden mit dazu?
Gute Frage. Es ist tatsächlich oft normal, wenn man einmalig oder für eine kurze Zeit mal Blut im Stuhl hat, wenn man zum Beispiel Hämorrhoiden hat. Also es können mehrere Ursachen dafür verantwortlich sein, dass man Blut im Stuhl hat. Ich wusste einfach, dass ich mit meiner Vorgeschichte mit diesen Polypen, dass das für mich ein Warnsignal ist, weil das dann vor allem auch, soweit ich mich erinnern kann, bei jedem Stuhlgang so war. Es war auch frisches Blut, das heißt, es war sehr hell. Und ich hatte zwar nicht so starke Verdauungsschwierigkeiten, es war für mich auch immer schwierig, weil ich hatte immer schon ein eher stressiges, volles, vollgepacktes Leben und habe deswegen vielleicht auch öfter etwas eine unruhige Verdauung gehabt. Heißt, die Beschwerden der Verdauung hin, also Verdauungsbeschwerden waren jetzt nicht so groß. Und genau, deswegen kann ich jeden, der was vielleicht mal Blut im Stuhl bemerkt, vorerst beruhigen, dass es einfach mehrere Ursachen haben kann. Nur wenn es eben länger und häufiger und über einen längeren Zeitraum ist, das, also länger meine ich damit über Wochen, dann ist das natürlich schon etwas, was man unbedingt abklären muss.
Auf jeden Fall. Gut, dass wir das jetzt nochmal so besprochen haben, weil das habe ich mich tatsächlich schon gefragt, wobei sich ja auch Darmkrebs nicht wirklich ankündigt.
Richtig, ja. Ich denke, also ich bin da ein, ich sag mal, Glücksfall, weil mein Körper mit diesem Blut im Stuhl damals, also ich dachte damals, es war sehr früh. Ich kann das jetzt, also das wird sich dann, wenn ich noch mehr erzähle, ein bisschen erklären, warum es dann im Endeffekt doch relativ weit ausgebreitet schon war. Aber jedenfalls war es aber, ich bin sehr froh, dass mein Körper mir Warnzeichen gegeben hat, weil ich denke, es jede Woche oder vielleicht sogar jeder Tag zählt in dem Fall, wo man die Diagnose und die Therapien anfängt. Also ja. Was ich auf alle Fälle gelernt habe, ist, auf meinen Körper zu hören.
Okay, du bist also aufgrund dieser Symptome, die du hattest, Ende 2023 zum Arzt gegangen. Wie ging das weiter?
Genau, also es war genauer genommen Ende 2022. Genau, also es war dann nur Anfang 2023 dann in Vienna, dass ich zum Arzt gegangen bin und sich dann dieser Diagnoseprozess mit meinem CT-Bild dahingehend entwickelt hat, dass ich eine große Operation gehabt, also geplant war im Februar 2023. Und zwar hat man einen Polypen nach außen wachsen sehen am CT, also quasi nicht, wie es davor war, nach innen Richtung Dickdarm drinnen, sondern nach am äußeren Dickdarm. Und hat dann auch entschieden gleich, dass man, ich glaube, damals war die Rede von circa einen Meter vom Dickdarm entfernen will. Einfach aus dem Grund, dass es bei mir quasi klar war, dass ich durch eine genetische Veränderung dazu neige, diese Polypen zu bekommen. Und dann quasi als Vorsichtsmaßnahme man gesagt hat, dass es das Risiko und der Nutzen quasi besser wäre, diesen Dickdarm um ein großes Stück zu verkleinern.
Für alle, die das vielleicht nicht wissen, der Dickdarm eines Menschen ist ungefähr insgesamt 1 bis 1,5 Meter lang. Das heißt, wenn du jetzt gerade sagst, sie wollten ungefähr 1 Meter davon entfernen, also heißt das eigentlich fast alles, oder?
Ja, also es war schon relativ viel. Es war schon, also ja, richtig, ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es für mich klar, dass wenn die Ärzte sagen, es ist so besser, dann macht man das so.
Ja, ich hatte das vor einiger Zeit auch im Podcast, dass man das ja so operieren kann, dass der Dickdarm entfernt wird und der Dünndarm dann die Aufgaben des Dickdarms übernimmt.
Genau, also das war aber zu dem Zeitpunkt noch nicht, also bei dieser Operation noch nicht nötig. Also sie haben meines Wissens nach noch einen Teil des Dickdarms mit dem Dünndarm gemeinsam zusammen nähen wieder können. Und haben dann auch den Tumor entfernt. Und dann war ich aber, also mir ist es nach der Operation ziemlich schlecht gegangen, weil ich diese Narkose nicht vertragen habe. Also das war so ein, was anscheinend vor allem bei Frauen häufiger auftritt, dass eine gewisse Art von Narkose nicht vertragen wird. Man deswegen danach viel erbrechen muss und einem extrem schlecht ist. Das war bei mir der Fall. Und es war dann sehr demütigend für mich, das Ganze irgendwie nach der Operation zu verarbeiten, weil es einfach, also du bist dann ans Bett gebunden, weil dadurch, dass dir ein Teil des Dickdarms einfach genommen wird, kommt da viel einfach, ohne dass man es zurückhalten kann, eben hinaus an Flüssigkeit, auch noch von der Operation. Dementsprechend hatte ich Windeln. Und dann liegt man halt da mit, wie alt war ich da, 21 Jahren und, nein, 20 war ich sogar, glaube ich, nein, das kann ich gerade nicht mehr rechnen, ich war 21. Und dann, fühlt man sich da schon ziemlich hilflos und vor allem ist es sehr verrückt gewesen, weil ich habe ja eigentlich mein ganzes Leben quasi, also meine Zukunft so ausgemalt, dass ich nach Wien ziehe und da Freude habe und viel erlebe. Und dann war ich im Endeffekt bei meiner ersten Semesterferien im Februar in der Klinik und habe Windeln getragen und musste versorgt werden. War mir noch immer sicher, dass es, selbst wenn es ein bösartiger Tumor war, dann ist es ja jetzt weg, dann haben sie es ja weggeschnitten. Und dann wird ja jetzt dann alles wieder gut, wenn ich dann wieder zu Kräften komme. Und das war es leider nicht, weil sie auch Lymphknoten, also 2 Lymphknoten von 39 waren befallen, was tatsächlich eh voll gut war. Aber weil ich so jung war, meinte man dann, dass man doch eine Chemo ansetzt, einfach aus Sicherheitsgründen. Und das ist einfach, genau, diese... falls noch andere Lymphknoten befallen wären, dass diese Krebszellen bekämpfen kann, die Chemotherapie. Und ab dem Zeitpunkt, wo mir das die Ärztin gesagt hat, sage ich, also für mich persönlich fängt immer an dem Zeitpunkt, wo das ausgesprochen wurde, dass eben diese Therapie weitergeht und dass nicht nur diese eine Operation war. Für mich beginnt dort in Wahrheit dann so der wahre Kampf, sage ich, oder es war dann so, okay, ich muss da jetzt wirklich durchhalten. Mhm. Und genau.
Ja, na gerade wo du ja mit Anfang 20 echt ganz andere, in einer ganz anderen Lebensphase bist. Wie war das für dich, als die Ärzte das zu dir gesagt haben?
Beängstigend, und ich war sehr tapfer bis zu dem Zeitpunkt. Da hatte ich dann wirklich kurz Angst. Und meine erste Frage, mein erster Instinkt war, ob ich heilbar bin oder ob ich sterben muss. Und dann hat mir meine Ärztin aber auch gleich versichert, dass ich gute Prognosen habe und dass ich mir da keine Sorgen machen muss, dass sie wissen, was sie tun. Und ich habe aber auch halt sofort irgendwie dran gedacht, wie schlimm das jetzt werden wird, wenn ich das jedem anderen sagen muss und wenn ich das meinen Eltern sagen muss, wo noch dazu meine Großmutter vor 10 Jahren davor, glaube ich, an Krebs gestorben ist. Und ja, das war irgendwie dann schon sehr beängstigend vorerst.
Das glaube ich. Hast du dich denn aber auch, weil du eben gerade sagtest, deine Ärztin hat gesagt, die wissen, was sie machen. Hast du das Gefühl gehabt, dass du da in guten Händen bist?
Ja, doch. Also definitiv. Also ich habe jetzt kurz nur nachdenken müssen, weil ich kann mich auch erinnern an diese Ärztin, die was es damals mir gesagt hat. Die war ein bisschen war ein bisschen überfordert, dass es mich emotional so getroffen hat. Das war dann also quasi noch ein bisschen, hat mich dann noch verunsichert. Allerdings war ich dann 2 Tage später bei meinem wirklich zugeteilten Onkologen, bei dem ich bis heute noch in Behandlung bin und der bis heute noch mein Ansprechpartner ist. Bei dem habe ich mich von Anfang an extrem gut aufgehoben gefühlt, einfach weil er sehr, also ich habe das Gefühl gehabt, dass er einfach genau weiß, was er tut und ihm es wirklich ein Herzensanliegen ist, dass alles, also dass ich gesund werde.
Ja.
Und er auch sehr in der Forschung aktiv ist und ich mich dann bei meinem, zum Glück bei meinem Onkologen sehr gut gefühlt habe.
Okay, also du hast die Diagnose erhalten und du wusstest, es kommt eine Chemotherapie auf dich zu. Hattest du Bilder im Kopf, wie Menschen aussehen, die eine Chemotherapie bekommen?
Ja, natürlich. Also man sieht dann gleich natürlich Menschen ohne Haare mit einer Glatze ein und aber auch generell, abgesehen von, nur von den Haaren, einfach extrem ausgelaugt, also an Kräften ausgelaugte Menschen hat man irgendwie ein bisschen vor Augen. Und ich habe ja vor allem auch meine Großmutter auch total gut vor Augen, die, wo ich halt relativ jung war, ich aber schon mitbekommen habe, wie extrem Chemotherapeutika einfach wirken können.
Ja.
Allerdings habe ich dann in dem Gespräch mit meinem Onkologen die Information bekommen, dass ich meine Haare nicht verliere, was dann für mich ein eher größerer Stein war, der was mir vom Herzen gefallen ist. Selbst wenn es für mich kein Riesenproblem gewesen wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Aber bis heute sage ich auch, ich bin da extrem dankbar, weil somit habe ich auch quasi meine Erkrankung, so gut es geht, eigentlich, also nicht geheim halten können, aber zumindest so, dass ich selber entscheiden kann, wer weiß Bescheid und wer nicht. Ein bisschen. Also es war nicht immer so ein, man hat es nicht sofort gesehen. Was ja nicht schlimm ist, aber was es in gewissen Situationen schon angenehmer für mich gemacht hat.
Na klar, weil die Menschen dich nicht komisch anschauen oder dich drauf ansprechen, ne?
Genau, richtig, ja. Das war auf alle Fälle sehr toll. Das Einzige, was es für mich von Anfang an für mich eine schwierige Nebenwirkung war, dass die Neuropathie bei der Chemo, was ich bekommen habe, eine starke Nebenwirkung sein kann. Und also diese Neuropathie, also diese Sensibilisierungs-, also diese Nervenstörungen sind das, habe ich dann relativ schnell auch gespürt während der Chemotherapie. Abgesehen davon, dass mir sehr übel war die ganze Zeit und dass ich sehr viel geschlafen habe. Also es hat mich dann, also ich war nicht darauf vorbereitet oder habe mir nicht erwartet, dass eine Chemotherapie mich so dermaßen im Griff haben kann, sage ich mal. Mhm. Und war dann dort schon der Fall.
Und wie lang ging die Chemotherapie? Also wie lang ging diese Akuttherapiezeit?
6 Monate. Also ich glaube, ein bisschen länger war es dann im Endeffekt, weil meine Blutwerte nicht immer so gut waren und dann hat man halt manchmal die Chemotherapie verschoben um eine Woche und dann, genau. Also es waren insgesamt 12 Gaben an Chemo.
Ja.
Alle 2 Wochen.
Oh je. Wie hast du denn, weil du es eben schon angesprochen hattest, wie hast du das dann deinen Eltern erzählt, die Diagnose? Und wie haben die reagiert?
Also ich habe sie dann angerufen. Sie waren gefasst, dass an diesem Tag die Ärztin mit dem Histologiebefund kommt und mir das mitteilt. Und dann habe ich sie angerufen und habe ihnen halt gleich gesagt, was Sache ist. Und sie haben sich sofort auf den Weg gemacht. Also nicht nur meine Eltern, sondern auch meine jüngere Schwester. Und haben mich aufgefangen dann auch gleich quasi. Also sowohl psychisch als auch physisch, weil sie dann mit mir raus aus dem Klinikzimmer, wir haben uns in die Sonne gesetzt und haben das erstmal verdaut und haben das erstmal, wie soll ich sagen, einfach gemeinsam auf uns wirken lassen. Meine Mutter war zwar emotional, aber ich glaube, uns war allen bewusst, dass das ein möglicher Ausgang oder eine mögliche Ausgangslage sein wird.
Mhm.
Genau.
Ja. Wie ging das weiter? Nachdem du die Chemotherapie bekommen hattest, war deine Akuttherapie dann zu Ende oder folgte da noch weitere Maßnahmen?
Nein, also nach der Chemotherapie war es die Therapie, also oder die Vorgangsweise gegen meinen Krebs zu Ende. Also das war so wahnsinnig erleichternd, weil das CT, das NCT, auch, ich weiß noch genau, der Arzt meinte, es ist perfekt. Es ist genauso, wie sie es haben wollten. Also nichts Auffälliges. Und dieser Stein, der was einem da vom Herzen gefallen ist, das war ein Wahnsinn. Also das war wirklich, und noch dazu war das ja auch für mich ein Ende dieses Höllenritts der Chemo, weil es meinem schlecht gegangen ist zu dem Zeitpunkt, zu der letzten Gabe. Und dann wusste ich, wow, es hat sich alles gelohnt und ich bekomme keine Chemo mehr und es ist der Krebs besiegt.
Ja.
Dachte ich zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe dann ganz normal 3 Monate später wieder eine Nachsorge gehabt. Genau. Und dann nochmal 1/2 Jahr nach Abschluss der Chemotherapie eine Nachsorge gehabt. Genau.
Und da war nicht alles in Ordnung, weil du das jetzt so ansprichst?
Genau. Es war dann nach 1/2 Jahr, nach abgeschlossener Chemotherapie, wieder ein CT angesetzt. Und dort war ich dann, also ich kann mich noch erinnern, habe diese CT gemacht. Das war 2024 im März. Und bin danach direkt wieder nach Wien gefahren, weil ich halt wieder beim Studieren war. Und für mich das dann sowieso schon ganz normal war, dass es für mich halt für die Termine nach Innsbruck geht, aber danach wieder zum Studieren. Und am Tag darauf hat mich dann ein Onkologe, das war nicht mein hauptzugeteilter Onkologe, sondern ein anderer, angerufen und gesagt, ja, es befinden sich Knötchen am CT-Bild, quasi in der Gegend, wo der Hauptprimärtumor war. Und er kann mir jetzt noch nicht genau sagen, wie jetzt weiter vorgegangen wird, aber er ruft mich dann auch nochmal an, wenn das Tumorboard stattgefunden hat. Aber er wollte mich einfach schon mal informieren, weil man wird ja immer nach einem CT informiert, wie es aussieht. Und so hat es dann ausgesehen, also dass da auf alle Fälle Auffälligkeiten waren.
Das wollte ich vorhin schon fragen, weil du hattest ja gesagt, dass du jährlich zur Kontrolle gegangen bist. Da hat man aber nichts gesehen, oder? Bevor du deine Diagnose bekommen hast.
Mhm. Ja, richtig, weil der Tumor nach außen gewachsen ist. Und die Koloskopie, da sieht man das Innere okay. des Dickdarms.
Ja. Ja. Okay, also du hattest diese wirklich schlimme Zeit mit der Chemotherapie und so weiter hinter dir. ich kann mir vorstellen, dass man dann ja erstmal mega erleichtert ist und ja einfach nur froh ist, dass diese Zeit vorbei ist. Und wenn man dann das erste Mal zur Nachsorge geht, hat man ja vermutlich Angst und vielleicht Sorgen, dass es wieder da sein könnte. Und wenn du dann die Botschaft erhältst, da sind wirklich Auffälligkeiten, was hat das mit dir gemacht?
Also das war, ich glaube, so sehr, ich habe mich noch nie in einem Moment so, wie soll ich sagen, also das war wie nicht real. Also es war einfach wie so eine, ich habe mich auf einmal gefühlt, als wäre ich in einer Blase und ich habe dann, also da war ich gerade mitten im Stadtgeschehen und es hat sich irgendwie alles so ganz falsch angefühlt, als wäre alles, was ich je irgendwie, also ich habe alles hinterfragt irgendwie, also es war irgendwie so, passiert das gerade wirklich? Bin ich gerade in einem Traum? Wie kann das sein? Also es war wie so ein, dieses Urvertrauen, was man oft in sich hat, dass der Körper gesund ist. Und ich habe ja auch, war mir eigentlich sicher, habe auch öfter gesagt, okay, Kapitel Krebs abgeschlossen. Das wird nicht mehr, der wird nicht mehr kommen. Und also das war dann natürlich weg, dieses Vertrauen. Das war mit einem Wort oder mit einem Anruf wie weggeblasen.
Das ist total traurig. Das
war sehr beängstigend auch.
Ja, glaube ich dir sofort. Aber bei diesem Anruf wusstest du ja noch nicht, um was es sich handelt. Du wusstest nur, es sind Auffälligkeiten, oder?
Ja, genau, richtig, ja. Aber einen Tag später, glaube ich, circa, habe ich dann wieder mit dem gleichen Onkologen telefoniert. Und dann war die Diagnose klar. Also es ist, die Ausgangslage war folgende. Ich hatte Bauchfellmetastasen, weil das passiert sein muss während dem, also auch beim Primärtumor, dadurch, dass der nach außen gewachsen ist, hat er auf mein Bauchfell gestreut. Und vom Bauchfell hat er sich dann halt quasi von meinem Zwerchfell bis zu meinen Eierstöcken verteilt, ganz schön.
Oh Gott.
Und es ist dann, also die Erklärung, warum die Chemotherapie quasi dort nicht geholfen hat, war, dass es halt, das Bauchfell ist einfach kein durchblutetes Organ und eine Chemotherapie wirkt oder hilft. Also ich bin keine Medizinerin, aber ich habe das auch so verstanden, dass eine Chemotherapie vor allem bei durchbluteten Organen hilfreich sein kann. Diese Metastasen waren einfach so klein, dass man sie beim Abschluss-CT nach der Chemotherapie noch nicht sehen konnte.
Ach, ja.
Also da bin ich mir sicher, dass das kein Fehler war. Genau.
Wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass es in diesen Gesprächen oft um mehr geht als um Diagnosen und Therapien. Es geht um den Blick auf sich selbst, darum, den eigenen Körper nach einer Krebserkrankung wieder anzunehmen und sich selbst mit liebevollen Augen zu begegnen. Genau daraus ist auch das Schön und Stark Foto-Event entstanden. Es ist ein Tag, an dem Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung zusammenkommen, sich austauschen, fotografieren lassen in der Natur und erleben, dass sie mit ihren Ängsten, mit ihren Gedanken und Erfahrungen nicht allein sind. Oft entstehen an diesem Tag nicht nur besondere Bilder, sondern auch neue Verbindungen, Gespräche und ein ganz neuer Blick auf sich selbst. In wenigen Tagen findet das 6. Schön und Stark Foto-Event statt. Alle Informationen findest du in den Shownotes. Aber was bedeutet das dann, wenn die Chemotherapie da nicht geholfen hat? Heißt das, dass da nur eine Operation bleibt? Was wurde gemacht?
Ja, es war so, dass dann zum ersten Mal eine Immuntherapie vorgeschlagen wurde.
Aha.
Da es für meine, also für die Genetik oder diese Art an Tumor, was ich hatte, da hat man dann herausgefunden, dass die Immuntherapie anschlagen könnte. Man weiß sowas aber natürlich nicht immer, man kann das nicht zu 100% sagen, sondern man probiert es aus. Und ich habe dann 3 Monate lang, also 3 Gaben Immuntherapie bekommen. Und das war auch so ein bisschen ein ich sage mal, in einer so extremen Situation, wie es dort war, also quasi Metastasen im ganzen Bauchraum und es war auch schlimm, weil mein ganzes Umfeld hat einfach nur mehr Angst gehabt und war einfach am Ende, also meine Familie und Freunde. Aber gleichzeitig hat diese Immuntherapie ein bisschen Hoffnung gebracht, dass es ja vielleicht ohne große Operation möglich sein könnte, dass wir das Ganze in den Griff bekommen. Mhm. Und das war dann eben 3 Monate und nach der dritten Gabe hat man wieder ein CT gemacht und geschaut, ja, wie haben sich die Metastasen dazu verhalten, also sind sie zurückgegangen. Und dann war es leider so, dass es am CT die Metastasen sich extrem vergrößert haben.
Oh.
Und das natürlich dann für die Ärzte, das Warnsignal war, okay, jetzt müssen wir eine Operation machen. Mhm. Und genau, das war dann im Juli, Anfang Juli, also wo meine Sommerferien begonnen haben, hatte ich dann das erste Operationsgespräch. Aber ich wusste schon von der Operation, also das war schon davor quasi Gespräch, dass es halt auch sein könnte, dass das nötig ist. Und da geht es dann um eine sogenannte HIPEC-Operation. Ich glaube, HIPEC ist eine Abkürzung für irgendwas mit... Es geht prinzipiell darum, dass eine Chemotherapie in den Bauchraum, eine heiße Chemotherapie in den Bauchraum gespült wird bei der Operation und das quasi dann alles durchspült und die Metastasen somit beseitigt. Beziehungsweise, also es war jetzt nicht nur diese heiße Chemotherapie, das war dann nur der Abschluss der Operation. In meinem Fall bin ich dann wirklich bei diesen Chirurgen gesessen mit meinen Eltern und ich hatte ein Bild vor mir. Also sie haben mir bei einem Bild gezeigt, was sie da nicht alles wegschneiden. Und da war dann halt von, ja, dann könnte es sein, ein Teil vom Zwerchfell, dann wird man das ganze Bauchfell wegziehen, dann wird man die Eierstöcke, eventuell beide, entfernen und alles andere schauen sie dann. Also das war meine Info und den restlichen Teil des Dickdarms werden sie noch entfernen und sie versuchen das dann mit einem Dünndarmreservoir quasi zu ersetzen, dass ich keinen künstlichen Darmausgang brauche. Aber sie können es mir nicht versprechen, dass das möglich wird. Also quasi, das war dann halt so offen, was wie passiert.
Ja.
Und das war, also bis heute ist es für mich, glaube ich, einer der extremsten Erfahrungen gewesen, vor allem mit meinen Eltern in diesem Raum zu sitzen und zu realisieren, wie extrem die Maßnahmen quasi gemacht werden müssen und wie brenzlig die Situation ist.
Ja. Für alle Hörer, die sich damit nicht auskennen, eine HIPEC-Operation wird in 2 Schritten durchgeführt. Nämlich das erste ist die Operation, das, was du erzählt hast, wo der Chirurg den Bauchraum öffnet und dann alle sichtbaren Tumore entfernt oder befallenes Gewebe, wie du eben erzählt hast. Und danach wird der Bauchraum für 60 bis 90 Minuten mit einer auf 42 Grad erwärmten Chemotherapielösung gespült. Und diese Kombination aus Wärme und hochdosierter Chemotherapie soll mikroskopisch kleine Krebszellen abtöten. Und das Ganze soll aber für den Körper, auch wenn sich das jetzt total krass anhört, weniger belastend sein als eine, in Anführungszeichen, normale Chemotherapie. Also nur noch mal zum Verständnis. Theresa, du wusstest, dir steht so eine Wahnsinnsoperation bevor und du weißt nicht, wie der Ausgang ist. Du hast, das habe ich auf den Bildern gesehen, diesen großen Bauchschnitt bekommen, ne? Das ist ja dann wahrscheinlich das Ergebnis genau dieser Operation gewesen, oder?
Ja, genau, richtig. Ja.
Erzähl gern weiter.
Genau, also ich war dann schon, ich habe mir auch Videos angeschaut, wie genau das operiert wird, weil ich bin auch sehr interessiert an den ganzen medizinischen Maßnahmen und an dem ganzen, was da nicht alles möglich ist. Und es war dann auch sehr, es war irgendwie, auch wenn das vielleicht jemand, der was selber nicht in der Situation je war, nicht so nachvollziehen kann, es war wie eine Befreiung, dass ich jetzt weiß, was auf mich zukommt. Ja. Und ich lebe das Leben einfach jetzt extrem intensiv. Es war für mich nicht so ein, es könnte bald vorbei sein. Ich meine, ja, das ist natürlich auch war auch manchmal Teil meiner Gedanken, dass ich das vieles auch nicht überleben kann, eventuell. Aber also mein Hauptwunsch war einfach noch alles davor genießen, extrem genießen.
Bevor du die Operation hattest.
Genau, richtig.
Ich stelle mir das total schwer vor. Du weißt, du hast da diese Metastasen, die gewachsen sind. Du weißt, dir steht so eine krasse Operation bevor. Und trotzdem wolltest du aber noch alles mitnehmen, was irgendwie geht.
Ja, also ich finde das selber eigentlich, wenn ich daran zurückdenke, extrem, wie sagt man, also es ist irgendwie schon sehr krass, wie der Körper und deine Psyche einfach stark sein können und wie positiv man selber sein kann, wenn man einfach auch vielleicht Vertrauen ins Leben hat oder generell einfach, also mir ist es nie schwer gefallen, positiv zu bleiben tatsächlich. Ich hatte ganz wenige Momente, wo ich wirklich dachte, wie soll ich das alles noch aushalten? Ich glaube, ich war auch stark für meine, vor allem für meine Mutter, aber für alle eigentlich meine Freunde und alle, die halt mit mir mitgelitten haben, vielleicht auch ein bisschen. Aber es war für mich eigentlich sehr natürlich logisch, dass ich einfach meine Positivität und meine Einstellung von ich kämpfe und ich kann alles schaffen und ich gebe nicht mal dann auf, wenn meine Ärzte sagen, sie können nichts mehr tun, dann gebe ich auch nicht auf, weil dann finde ich immer noch einen Weg, weil ich bin auch eine sehr dickköpfige Person und ich bin der vollen Überzeugung, dass halt irgendwie, keine Ahnung, egal wer mir was sagt, ich schaffe es trotzdem. Und das war dann, also es war recht einfach tatsächlich, so zu denken für mich. Und ich glaube, es war einfacher in dem Moment, wo es dann auch so extrem war, weil bis zu dem Zeitpunkt war mir es einfach ein bisschen unangenehm, dass ich eine Chemotherapie mal hatte, dass ich Krebs hatte. Aber ab dem Rezidivdiagnose, ich bin in die Welt gegangen und ich habe es jedem erzählt, was los ist.
Und wie hat dein Umfeld darauf reagiert?
Sie waren schockiert, viele waren schockiert. Viele hatten sehr Angst, ich musste viele Menschen trösten. Aber ich habe viele Menschen, also ich habe meine Freunde und meine Mutter vor allem und aber alle, die irgendwie traurig und ängstlich waren, ich habe sie alle gern getröstet. Auch wenn ich natürlich auch auf mich geschaut habe. Also es war nicht so, dass ich extrem viel Energie dafür irgendwie aufbringen musste. Aber es war, ja, wie soll ich sagen, ein Zusammenhalt, ein bedingungsloser.
Der dir auch dann wahrscheinlich ja wieder noch mehr Rückendeckung gegeben hat, ne? Wenn du siehst, wie viele Menschen da Anteil nehmen, oder?
Auf alle Fälle, ja. Also ich bin extrem dankbar für meinen Freundeskreis und für meine Familie, weil ich wüsste nicht, ob ich gleich positiv bleiben hätte können, wenn ich nicht diesen Rückhalt hätte. Also da bin ich schon extrem dankbar auf alle Fälle.
Ja. Die Operation wurde ja dann durchgeführt. Wo wurden denn genau Organe oder welche Organe wurden denn entnommen und wie war das? Wie war das auch danach, dann, als du wieder aufgewacht bist?
Also, die Operation ging insgesamt 10 Stunden und ich hatte einen Teil meines Zwerchfells entfernt bekommen, das ganze Bauchfell und dann noch beide Eierstöcke. Einen davon aber konnte man einfrieren. Also das ist mit mir auch so kommuniziert worden, dass wir das so machen, dass ein Eierstock eingefroren wird. Und den Dickdarm eben, und man konnte dann glücklicherweise ein Reservoir aus dem Dünndarm formen. So einen Pouch, glaube ich, heißt das. Und durch diesen kann ich ganz normal aufs Klo gehen, habe ich ganz normalen Stuhlgang. Ganz normal ist es auch nicht, weil natürlich habe ich seitdem viele Maßnahmen setzen müssen, damit ich Hilfe habe beim Eindicken, also mein Körper mit Medikamenten und so und auch mit Ernährungsumstellungen. Aber wo ich dann aufgewacht bin, das war dann quasi 24 Stunden später. Also ich kann mich erinnern, das Erste, was ich getan habe, ist, dass ich mir zum Bauch gegriffen habe und geschaut, ob ich einen Stoma habe oder nicht. Und dann habe ich aber das noch nicht ganz realisiert, weil ich hatte 2 Schläuche aus dem Bauch zur Wundsekretabgabe. Und dadurch, dass Also ich war da auch noch natürlich extrem auf Schmerzmittel. Ich habe da relativ wenig noch irgendwie realisiert, was gerade ist oder was nicht ist. Aber es ist dann, also da war ich auf der Intensivstation, bin ich aufgewacht. Aber das ist ganz normal bei längeren und vor allem so großen Operationen. Und also es war eine schon sehr schwierige Zeit danach, aber irgendwie hatte ich auch sehr schnell wieder so eine Kraft und so einen Überlebenswillen und so einen Heilungswillen sehr schnell. Mich sind viele Menschen besuchen gekommen in der Intensivstation und das hat mir sicher auch viel Kraft gegeben. Mhm. Und es war auch erleichternd, weil dann hat man endlich alles, was nicht drinnen sein sollte, draußen gehabt. Und genau, das war schon sehr schön, eigentlich auch.
Das heißt, dadurch, dass du diese Operation hattest und diese Chemotherapiespülung, musstest du nicht nochmal eine neue Chemo beginnen, oder?
Richtig, genau. Also es war dann insofern vorerst einfach einmal abgeschlossen. Ich war 10 Tage dann auch noch in der Klinik und ja, also bin eigentlich sehr schnell wieder zu Kräften gekommen. Ich bin meistens immer, wie soll ich sagen, entgegen der Prognosen schnell irgendwie wieder relativ aktiv gewesen.
Du hast erzählt, dass auch die Eierstöcke entnommen wurden. Hast du denn, also ich meine, das ist ja sicherlich allen klar, was das ja auch für die Familienplanung, für den Kinderwunsch bedeutet. Wurdest du da vorher aufgeklärt? Hast du dir darüber überhaupt schon vorher Gedanken gemacht?
Ja, also ich wusste, dass es da Wege gibt. Vorerst war ich noch ein bisschen ernüchtert von meinem Chirurg, der mir sagte, dass ich sowieso meilenweit entfernt von einem Kinderwunsch bin, weil es ist nicht, also dass es quasi unrealistisch ist, dass ich irgendwie Kinder bekomme, dadurch, dass ich eine Krebserkrankung hatte und keine Ahnung, also irgendwie, das war ganz komisch, der meinte mir, irgendwas sagen zu müssen, aber zum Glück war ich auch bei sehr, sehr einfühlsamen Frauenärztinnen, beziehungsweise ich glaube Endokrinologinnen, so heißt das, also die haben mir dann gesagt, dass das, weil ich noch wirklich mir jetzt gerade noch gar nicht vorstellen kann, dass ich ein Kind bekomme, aber dass ich, wenn das soweit wäre, dass da aus dem Gewebe meines Eierstocks quasi eine Eizelle darauf befruchtet werden kann, das mittlerweile im Labor halt mit künstlicher Befruchtung etc. Relativ gut möglich ist, dass ich auch selber Kinder bekommen kann. Und das war für mich eine große Erleichterung, weil ich war sehr, wäre sehr traurig, wenn das nicht möglich wäre, weil ich schon mir irgendwann mal Kinder wünsche.
Ja, klar. Nachdem du diese krasse Operation hinter dir hattest und noch 10 Tage im Krankenhaus warst, was finde ich, also in meinen Ohren klingt das nach einem extrem kurzen Zeitraum, hast du ja gesagt, dass du schnell wieder fit warst. Wie ging dein Leben weiter? Oder beziehungsweise lass uns mal noch mal ganz kurz bei den Daten bleiben. Du hattest 2020 das erste Mal diesen Polypen. 22 hattest du Blut im Stuhl. Im Januar 23 wurde dann ein großer Teil des Dickdarms entfernt und der Tumor auch. 3 Monate danach hast du die Info bekommen, dass da Auffälligkeiten entdeckt wurden. Das heißt, wir sind jetzt Ende 23 oder wann war die Operation? Du hattest mir was von Juli gesagt.
Genau, aber da sind wir dann schon bei 2024.
Genau, also das dachte ich mir.
Genau. Von März 2023 bis August 2023 war dann die Chemotherapie. Mhm. Und ein halbes Jahr nach der Chemotherapie war dann das Rezidiv und im Juli dann die Operation 2024, genau.
Was hast du denn seitdem gemacht? Also wir haben jetzt fast Juni oder wenn die Folge erscheint, haben wir Juni 26.
Also ich habe weiterhin eine Immuntherapie bekommen tatsächlich.
Okay.
Weil sie am histologischen Befund dann gesehen haben, dass diese Immuntherapie doch besser angeschlagen hat wie gedacht. Und deswegen haben sie diese fortgesetzt. Ich werde sie im Juli das letzte Mal bekommen. Also ich habe das jetzt monatlich eine Immuntherapiegabe, was total schön ist, weil dadurch habe ich das Gefühl, dass ich irgendwas aktiv machen kann, dass ich keinen Rückfall habe. Und seitdem habe ich aber ein sehr normales Leben, krebsfreies Leben. Mhm. Also ich bin in Remission seit der Operation quasi.
Ja, ja.
Ist nichts mehr Auffälliges gekommen und bin definitiv nicht mehr der gleiche Mensch, sondern habe extrem viel dazugelernt aus allem und bin teilweise auch, also viele Freunde von mir sagen auch immer wieder, dass ich die Oma der Freundesgruppe bin, aber auf eine sehr liebevolle Art und Weise. Also das ist überhaupt nicht irgendwie wertend gemeint, sondern mehr, dass ich einfach ich weiß, was wichtig ist im Leben und was definitiv nicht so wichtig ist im Leben. Und ich schaue einfach extrem auch auf meinen Körper. Bin im Gegensatz zu früher, wo ich schon viel Party gemacht habe, ausgegangen bin und so. Das mache ich alles nicht mehr, weil es mein Körper nicht mehr mitmacht. Also ich schaue einfach, dass ich ein relativ ruhiges Leben habe und habe alle meine Beschwerden. Also zum Beispiel bin ich ja natürlich nach der Operation in den Wechsel gekommen quasi. Habe aber da dann eine Ersatzhormontherapie angefangen, mit Tabletten einfach quasi. Bekomme ich da meine Hormone, die normalerweise die Eierstöcke produzieren würden. Und habe einfach extrem viel dazugelernt über meinen Körper, über meine Verdauung, über prinzipiell irgendwie, dass ich mehr Dinge entscheiden muss nach eigenem Willen und nicht immer alles entscheide nach, was würde die Gesellschaft von mir erwarten, sondern ich mache es einfach so, wie ich will. Hm. Und bin sehr glücklich eigentlich und sehr zufrieden in dem, was ich bin.
Ja.
Doch, ja.
Lebst du denn jetzt in Wien, so wie du das eigentlich geplant hattest?
Ja, richtig, genau.
Ah, schön.
Also ich studiere noch das gleiche Studium, das ich auch 2022 begonnen habe, mache mir da keinen Stress, werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann abschließen. Also ich studiere Musik, auch sehr schön eigentlich,
dass ich
ein sehr kreatives Studium habe und generell die Musik, die mir einfach sehr viel Kraft gibt, mir noch immer Kraft gibt. Und ja, also es ist alles eigentlich viel schöner, wie ich es mir erhofft hätte, weil vor allem, wenn man einmal schon dachte, dass man eventuell nicht mehr so lang zum Leben hätte, dann lebt es sich einfach viel intensiver. Das ist so.
Das glaube ich sofort. Lass uns mal noch darüber sprechen, über die Dinge, die dich jetzt seitdem begleiten. Also du hast eben schon gerade die Wechseljahre angesprochen und du hast eben auch schon die Ernährung angesprochen. Wenn der Dickdarm fehlt, dann fehlt ja ein Schritt in deinem Verdauungssystem. Und du hast ja schon gesagt, der Dünndarm kann zwar den Dickdarm zum Teil ersetzen, aber du musst natürlich auch Medikamente nehmen. Und wie funktioniert das? Kannst du alles essen wie vorher oder musst du da in dich hineinspüren und hast Nahrungsunverträglichkeiten entwickelt oder wie funktioniert das?
Also ich dachte, ich müsste eine sehr angepasste Ernährung danach weiterführen. Allerdings habe ich dann schon, weil ich einfach schnell zu Kräfte kommen wollte, weil ich natürlich schon viel Gewicht verloren habe nach der Operation, auch sehr danach gegessen, was sich für mich richtig anfühlt. Und natürlich habe ich dann auch gemerkt, fettige Lebensmittel oder schwer verdauliche Lebensmittel sind einfach nicht ganz so leicht zu verdauen. Und da geht dann alles schneller, als wie es eh schon ist, weil natürlich musste ich dann viel häufiger aufs Klo. Also ich hatte dann sicher 8 bis 15 Stuhlgänge pro Tag. Aber das war erstens während meiner Reha-Zeit und auch aber ja im Laufe von Erfahrungen. Und auch ich hatte auch eine sehr tolle Ernährungstherapeutin, die einfach mir auch sehr viel geholfen hat in dem Umgang mit meiner Verdauung, wie ich was steuern kann. Und das hilft mir bis heute so gut, dass ich eigentlich ich muss 3 bis maximal 5 Mal pro Tag aufs Klo, was wirklich schön ist. weil es ist nicht einschränkend eigentlich. Also ich habe zwar einen Eurokey, das ist ein Schlüssel, der was in ganz Europa für Behinderten-WCs funktioniert. Und der hilft mir manchmal schon. Es gibt schon brenzliche Situationen, aber die brenzlichen Situationen halten sich sehr in Grenzen. Und darüber bin ich sehr dankbar.
Das heißt, wenn du dann auf die Toilette musst, dann musst du auch sofort auf die Toilette? Oder wie ist das?
Häufig, aber absolut nicht immer.
Ja.
Es gibt, also unterm Tag kann ich das eigentlich sehr gut steuern. Beziehungsweise muss öfter dann direkt, nachdem ich was gegessen habe, wahrscheinlich, weil dann der Verdauungs, also die ganzen Verdauungsorgane quasi wieder angeregt werden. Und manchmal in der Nacht ist es schwieriger für mich gewesen, dass ich das einschätzen kann. Da muss ich dann teilweise auch mit Einlagen schlafen. Aber das ist dann schon, also es ist nicht so, dass es häufig passiert. Es ist so, dass es, wenn es mir mal passiert, dass es irgendwie, ich das Gefühl habe, es ist knapp, dass es natürlich schon unangenehm ist und dass es Situationen gibt, wie während einem Konzert, dass es schwierig ist, gleich zu einer Toilette zu kommen, aber man passt sich ja auch an. Also man merkt, wann man vielleicht vor einer Veranstaltung unbedingt noch aufs Klo gehen muss oder das einzuteilen.
Also man lernt einfach damit zu leben, man gewöhnt sich auch dran, ne?
Ja, richtig, genau. Also ja, es geht ganz gut.
Du hast ja auch diese große Narbe. Macht das was mit dir?
Ja, definitiv. Also vor allem, weil anfangs war ich sehr fasziniert von dem Ganzen. Es hat sehr schnell nämlich auch geheilt. Also es war sehr schnell verschlossen. Nur über die Monate hat sich dann herausgestellt, dass sich das Ganze sehr, also es war und ist noch immer eine eher wulstige Narbe. Also das ist dann so, dass dann bei manchen Narben so Wundfleisch von innen nach außen wachsen kann. Und das hat mich lang gestört, weil es für mich lang, ja, doch, ich habe mich teilweise, also ich habe mich nicht geekelt im Sinne von, ich konnte es nicht sehen, aber ich habe es nicht ästhetisch empfunden, schätze ich. Obwohl es mich natürlich trotzdem stolz gemacht habe, dass es irgendwie so ein, wie soll ich sagen, spezielles Merkmal von mir ist. Aber es war und es ist auch noch immer ein Weg, immer wieder es wertzuschätzen, weil ich greife es bis heute nicht ganz so gerne an, die Narbe, obwohl ich nicht ein großes Problem habe, das zu machen, aber es ist trotzdem irgendwie halt, ich gehe damit anders um, als wie jetzt, also wenn ich meine Narbe einschmiere, dann gehe ich damit anders um, als wie wenn ich jetzt meine Arme mit einer Bodylotion einschmiere, quasi. Also es ist irgendwie noch so ein Weg, gemeinsam, ja, im Einklang miteinander zu sein, irgendwie. Also ich sehe meine Narbe auch sehr als eher Begleitung.
Ja.
Und schon auch als Teil von mir, aber es ist nicht immer gleich leicht, sie anzuschauen, sage ich.
Naja, ich meine, das ist ja vermutlich auch ein Prozess, ne? Das hat ja was mit der Verarbeitung zu tun. Und im Grunde ist es ja auch etwas, was ja vielleicht auch noch ein Stück weit fremd ist, weil dein Körper ja eigentlich anders aussieht oder anders aussah. Jetzt sieht er so aus.
Ja.
Absolut. Gibt es etwas, liebe Theresa, was du zum Ende unserer Folge der ein oder anderen Hörerin vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, sehr gerne. Also dadurch, dass ich als 23-jährige Darmkrebspatientin bin und teilweise von Erwachsenen nicht so ernst genommen werden konnte, gleich will ich jedem nur mitgeben, dass man auf alle Fälle immer auf seinen Körper hören sollte, Symptome ernst nehmen sollte und wenn nötig auch emotional den Ärzten klar machen sollte, dass Dinge gut abgeklärt werden sollten und dass man Symptome einfach prinzipiell ernst nehmen sollte und sich Hilfe holen sollte, wenn man denkt, dass es nötig ist. Und gleichzeitig will ich mit meiner Geschichte auch immer zeigen, dass egal wie aussichtslos eine Ausgangssituation zu sein scheint, egal wie dramatisch eine Rezidivdiagnose zum Beispiel sein kann, wie es in meinem Fall war. Es gibt so viele Wege, wie es auch Hoffnung geben kann und wie man Hoffnung behalten kann. Und man sollte sich auf alle Fälle von keinem Arzt irgendwie sagen lassen, dass irgendwas ausgangslos und aussichtslos ist und dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele Dinge und warum es sich lohnt, dran zu bleiben und Hoffnung zu haben und genau.
Ja, das hast du gut gesagt und ich finde, das sollte man sich nur nicht von keinem Arzt sagen lassen. Ich finde, das sollte auch kein Arzt sagen.
Ja, richtig, ja.
Oh, liebe Theresa, ich danke dir von Herzen für deine Offenheit, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast. Wenn du, liebe Hörerin, selbst an Krebs erkrankt bist und dir wieder ein Stück näher kommen möchtest, dann findest du auf meiner Website alle Infos zu meinen Angeboten. Die Fotografie kann sehr dabei helfen, die Perspektive auf sich selbst zu verändern. Viele Frauen erleben es als unglaublich heilsam, sich einmal von außen zu betrachten, durch die Kamera sozusagen. Eine meiner Kundinnen hat einmal zu mir gesagt, auf den Bildern sieht man alles. Das, was war, das, was aktuell ist und das, was sein kann. Liebe Theresa, ich danke dir, wie gesagt, sehr, dass du hier heute bei mir im Podcast warst und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Dankeschön, Franziska. Ich wünsche dir auch alles Liebe.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.